Liebe Brüder und Schwestern, liebe Kinder, ich begrüße euch alle herzlich und wünsche, dass Gott uns heute alle reich segnen möchte. Unser Generalthema heute ist in Jesus bleiben. Das setzt voraus, dass aber Jesus hat die wunderbare Einladung gegeben, bleibt in mir und ich in euch. Und er sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Gott segne unseren gemeinsamen Sabbat heute. Unser erstes Thema lautet Jesu kostbarstes Geschenk. Was hat Jesus gesagt über den Heiligen Geist? Kennst du die beeindruckendste Botschaft Jesu? Welche Aufgaben hat der Heilige Geist? Und warum brauchen wir zur Charakterveränderung Hilfe von außen? Ich möchte beginnen mit zwei Zeugnissen, die mir zugegangen sind. Eine Schwester schrieb, meine Freundin und ich studieren das 40-Tage-Buch gerade zum dritten Mal. Abwechselnd mit dem Heft Schritte zur persönlichen Erweckung. Bevor wir diese Unterlagen entdeckt haben, waren unser Glaubensleben und auch unser Gebetsleben nicht mehr das, was es am Anfang einmal war. Wir sehnten uns danach, diese erste Liebe wiederzufinden. Wir haben sie gefunden. Wir danken Gott von ganzem Herzen dafür. Es ist so wunderbar, wie unser liebender Gott Gebete erhört und uns erkennen lässt, wie sein Geist am Wirken ist, an uns und an den Menschen, für die wir bitten. Eine andere Zuschrift war, auch unter Bezug auf diese Literatur, dass sie mir in meinem Leben zu einem großen und lang erwarteten Segen geworden sind. Wie vielen anderen Glaubensgeschwistern ging es mir und einer Schwester aus unserer Gemeinde auch, dass uns immer etwas fehlte in unserem Glaubensleben. Und wir durften nun erfahren, wie Jesus in unser Leben Einzug hielt und begonnen hat, uns zu verändern. Er tut dies immer noch und Schritt für Schritt zieht er uns immer näher zu sich hin. Das ist, was Gott durch den Heiligen Geist an uns tun will. Er will uns diese erste Liebe schenken in unser Herz. Er will uns verändern und er will unsere Gebete auch für andere erhören. Es gibt eine einzigartige Bibelstelle, in der Jesus uns nachdrücklich auffordert, um den Heiligen Geist zu bitten. Lasst uns die Stelle aufschlagen. Es ist Lukas Kapitel 11. Die Verse 9 bis 13, dort betont Jesus 10-mal, dass wir um den Heiligen Geist bitten sollen. Achtet darauf, wenn ich die Schriftstelle lese, was ich betone, dann werdet ihr sehen, um was es Jesus ging. Lukas 11, 9 bis 13. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater ums Brot, der ihm einen Stein dafür biete? Und so er ihn bittet um einen Fisch, der ihm eine Schlange für den Fisch biete? Oder so er um ein Ei bittet, der ihm einen Skorpion dafür biete? So denn ihr, die ihr arg seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Jesus benutzt in diesem kurzen Abschnitt 6-mal das Tätigkeitswort bitten. 2-mal ersetzt er es durch suchen, eine aktive Tätigkeit. Und weitere 2-mal ersetzt er es durch anklopfen, auch ein aktives Tun. Und das letzte Bitten, das ist im Griechischen in Verlaufform geschrieben und das bedeutet, er sagt uns hiermit nicht, wir sollen einmal bitten, sondern wir sollen fortlaufend bitten, wir sollen im Bitten bleiben. Diese herzliche und dringende Einladung Jesu zeigt uns, dass aus seiner Sicht uns Wesentliches fehlt, wenn wir nicht vom Heiligen Geist erfüllt sind. Dieser Teil ist ein Teil des Gebetsunterrichtes Jesu. Er war von den Jüngern gebeten worden, Herr, lehre uns beten. Im ersten Teil sprach er das Vaterunser, im zweiten Teil lehrte er Fürbitte und der Höhepunkt, der dritte Teil, ist dieses Beten um den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die Gabe Gottes, die alle anderen Gaben mit sich bringt. Es ist das Krönungsgeschenk Jesu. Wenn wir uns das mal vorstellen, dass das ein außergewöhnlich wertvolles Geschenk ist, dann ergibt sich eigentlich daraus, dass Gott dieses Geschenk niemand nachtragen wird. Es wird niemand nachgeworfen, sondern Gott wünscht sich, dass wir danach Verlangen haben. Und es sind tatsächlich etwa 5, 6 Bedingungen, die die Bibel uns zeigt für den Empfang des Heiligen Geistes. Gott erwartet, dass wir Verlangen danach haben, dass wir ihm vertrauen, aus diesem Vertrauen uns ihm hingeben, dass wir darum bitten, dass wir ihm vertrauen und gehorchen und dass wir nichts Unrechtes vorhaben in unserem Herzen. Das sind seine Bedingungen. Wenn wir Schwierigkeit mit einer Bedingung haben, wir dürfen Gott sagen, dass wir es gerne erfüllen wollen. Er möge es in uns vollbringen. Es geht also darum, täglich um den Heiligen Geist zu beten, ihn wertzuschätzen und danach zu leben. Der Heilige Geist ist die Quelle eines erfüllten Lebens. Warum ist Jesus eigentlich gekommen? Er hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Jesus will, dass wir hier in diesem Leben ein Leben der Fülle erfahren und noch in einer ganz anderen Dimension dann auf der neuen Erde. Und er zeigt uns, dass der Heilige Geist die Quelle diesen erfüllten Lebens ist. Er sagt in Johannes 7, 37 bis 39, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er von dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist veranlasst, dass Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Ich denke, das ist ein gutes Bild für ein Leben in Fülle. Es kann weitergeben, auch an andere. Hat Jesus uns als Mensch in seinem Erdenleben denn ein entsprechendes Vorbild gegeben? Wir wissen, dass er im Mutterleib gezeugt war durch den Heiligen Geist. Wir wissen, dass er nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg und am Ufer betete und der Heilige Geist kam auf ihn hernieder in Form einer Taube. War es unter diesen Umständen auch für Jesus angebracht, um den Heiligen Geist zu beten? Ich zitiere E.G. Weidt: Morgen für morgen hatte Jesus Kontakt mit seinem Vater im Himmel. Er empfing von ihm täglich eine frische Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wenn das für Jesus notwendig, wertvoll, gut war, ist es dann für uns nicht noch viel notwendiger, für dich und für mich? Der Apostel Paulus hat das voll verstanden. Er schreibt der Gemeinde in Ephesus in Kapitel 1, Vers 13, dass sie mit dem Heiligen Geist versiegelt wurden, als sie gläubig wurden. Aber wir haben eingangs im Gottesdienst Epheser 3 gehört. Da geht es ihm darum, dass sie stark werden im Geist, dass sie zunehmen im Geist, dass Gott ihnen den Geist nach seinem Maß gibt und dass dadurch Christus in ihren Herzen wohnt und dass sie in der Liebe im Wesen Gottes eingewurzelt und gegründet werden. Und dann am Schluss sagt er, damit ihr die Fülle Gottes erlebt. Es geht bei dem Heiligen Geist um die Fülle Gottes. Ja, und dann Kapitel 5, Vers 18 sagt der Apostel Paulus, werdet voll Geistes. Also obwohl sie, als sie gläubig wurden, versiegelt wurden mit dem Heiligen Geist, bestand für sie die Notwendigkeit des Wachsens im Heiligen Geist und zuzunehmen. Was hat Jesus denn in seiner Abschiedsrede über den Heiligen Geist gesagt? Er sagte ihnen, dass er zum Vater geht und dass er nun einen Stellvertreter senden wird. Er wollte ihnen durch diese Mitteilung des Stellvertreters Freude und Hoffnung vermitteln. Lesen wir Johannes 16, die Verse 7 bis 14. Das ist fast in modernen Worten gesprochen eine Stellenbeschreibung der Tätigkeit des Heiligen Geistes. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist euch gut, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn derselbe kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht, über die Sünde, dass sie nicht glauben an mich, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht sehet, über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Derselbe wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Jesus sagt ihnen, es ist gut, dass ich gehe und dass der Stellvertreter kommt. Das heißt, es ist vorteilhaft für euch, wenn ich gehe und der Heilige Geist kommt. Warum? Jesus war als Mensch begrenzt, er konnte nur an einem Ort sein. Durch den Heiligen Geist ist er in der Lage, bei jedem Menschen auf dieser Welt zu sein, der ihn einlädt und der ihn in seinem Herzen haben möchte. Dann sagt er uns, dass der Heilige Geist die Aufgabe hat, der Welt die Augen zu öffnen. Ist die Welt auch zu einem gewissen Grad in die Gemeinde eingedrungen? Der Heilige Geist öffnet der Welt die Augen. Er ist der Einzige, der auch Laodicea die Augen öffnen kann. Er weckt in den Menschen der Welt ein Verlangen nach Jesus und er erweckt in den Gläubigen ein Verlangen nach einer innigen Beziehung mit Jesus. Er zeigt uns die Sünde, die Ursache für alle Lauheit ist, dass sie nicht glauben an mich. Glauben bedeutet ja viel mehr wie etwas geistig zuzustimmen, nicht wahr? Echter Glaube hat es mit Vertrauen zu tun. Und wenn ich Jesus vertraue, dann vertraue ich ihm mein Leben an. Es geht beim Glauben um Hingabe an Jesus. Über die Hingabe werden wir in der ersten Nachmittagsstunde sprechen. Dann sagt er uns, dass der Heilige Geist uns die Augen öffnet für die Gerechtigkeit Jesu. Als Jesus zum Vater gegangen war, hat der Vater bestätigt, dass er sein Opfer angenommen hat. Jesus wurde wieder eingesetzt in alle Macht und Herrlichkeit, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und als Zeichen seiner Intronisierung, als Krönungsgeschenk, hat er den Heiligen Geist gegeben. Der Heilige Geist will uns die Augen öffnen für den wertvollsten Tausch, den es gibt. Nämlich, dass wir unsere Schuld abgeben dürfen an Jesus und Jesus uns seine Gerechtigkeit schenkt. Das ist das Wichtigste, was es für unser Leben gibt, die Gerechtigkeit aus Glauben. Dann zeigt uns der Heilige Geist, er zeigt allen Menschen und will, dass alle Menschen die Alternativen erfahren, vor die wir stehen. Ewiges Leben oder ewige Vernichtung. Er sagt hier, der Heilige Geist öffnet die Augen dafür, dass der Fürst dieser Welt bereits gerichtet ist. Satan ist bereits ausgestoßen aus dem Himmel. Sein endgültiges Ende steht bevor. Und das Wunderbare ist, wenn wir in Christus sind, und er in uns, kann er uns nichts anhaben, es sei denn, Gott gibt ihm eine begrenzte Erlaubnis in irgendeiner Form. In 1. Johannes 5, Vers 18 steht, wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er. Und der Arge wird ihn nicht antasten. Wenn der Herrschaftswechsel stattgefunden hat in unserem Leben, stehen wir unter dem Schutz Jesu. Er bewahrt uns und beschützt uns. Andererseits will der Heilige Geist den Menschen die Augen auch öffnen, die Augen öffnen dafür, dass das Gericht kommt. Gott will mit der Verkündigung des Gerichts die Menschen nicht durch Furcht zum Glauben bringen. Mancher kommt durch Furcht zum Glauben, aber wenn er dabei bleiben würde, wäre es nicht genug. Es geht darum, dass wir seiner Liebe vertrauen. Aber Gott will nicht den Menschen Furcht einjagen, sondern er will Menschen die Alternativen zeigen. Es wäre ja schlimm, wenn die Wahl ist zwischen ewigem Leben und ewigem Untergang und Gott würde mich gar nicht darüber orientieren. Ich hätte gar keine Wahl, sondern schlittere einfach irgendwo hinein. Der Heilige Geist gibt den Menschen die Entscheidungshilfe, dass sie wissen, welche Alternative sie haben. Dann wird gesagt, er ist der Geist der Wahrheit. Er will uns befreien von falschen Auffassungen, von Irrtümern, von Verführung. Er leitet uns in alle Wahrheit, auch in die Wahrheit über uns selbst. Und das kann schmerzhaft sein, aber es dient zu unserem Besten, wenn wir das mit Gottes Hilfe dann lösen können. Er ist der Geist der Wahrheit. Er bestimmt, was Wahrheit ist, nicht wir. Und er wird, wenn er bei uns einkehrt, als Geist der Wahrheit einkehren. Und in der Wahrheit liegt Trost und Frieden und die Führung Gottes. Dann hat er die Aufgabe, uns das Zukünftige zu verkünden. Jesus hat uns in seiner Wiederkunftsrede Wertvolles über die Zukunft gesagt, aber der Heilige Geist ist notwendig, um die Dinge ausreichend zu verstehen. Und der Heilige Geist ist für uns notwendig, um uns den Bereich der Prophetie zu öffnen. Erstaunlich ist, was Jesus am Ende eines jeden Sendschreibens sagt. Wir haben in der Offenbarung die 7 Sendschreiben und sie sind vom erhöhten Christus eingegeben. Und wisst ihr, mit was jedes Sendschreiben schließt? Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist auch sein letztes Wort an Laodicea. Jesus hat beim Abschied selbst noch ein Wort über den Heiligen Geist gesagt. Er sagte, ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Der Heilige Geist schenkt uns Kraft für dieses Glaubensleben. Und wenn wir Kraft haben, sind die Dinge, tun wir die Sachen gerne, freudig. Es ist ein freudiges Leben, wenn wir Kraft haben, die Dinge zu tun. Es geht auch um die Kraft zur Veränderung unseres Lebens. Warum ist eine Herzensveränderung nötig? Jesus sagt zu den 10 Jungfrauen, zu den 5 törichten Jungfrauen, ich kenne euch nicht. Der Grund war Mangel an Öl, Mangel am Heiligen Geist. E.G. Weiz sagt dazu, die Bezeichnung törichte Jungfrauen beschreibt den Charakter jener Menschen, die keine durch den Heiligen Geist bewirkte, aufrichtige Herzensveränderung erfahren haben. Wir haben eine sündige Natur und Gott will uns verändern. Er will unseren Charakter verändern. In dem Buch Bilder vom Reich Gottes lesen wir, beachte, dass die törichten Jungfrauen Gott deswegen nicht kennen, weil sie ihr Leben nicht dem Wirken des Heiligen Geistes anvertraut haben. Unsere Erlösung hängt nicht ab von der Menge unseres Wissens, sondern von der Innigkeit unserer Beziehung zu Jesus Christus. Die Erlösung hängt davon ab, ob wir Jesus kennen. Was wir wissen, ist wichtig, aber dort stehen zu bleiben, ist nicht genug. ein verstandesmäßiges Wissen über die Wahrheit ist nicht dasselbe wie eine innige, von Herzen ausgehende, intime Vertrautheit mit Gott. Ich denke, das sind Gründe gewesen, warum Jesus aufgerufen hat, zu bitten um den Heiligen Geist. Im nächsten Teil sehen wir nun, was der Heilige Geist bewirkt hinsichtlich unserer Charakterveränderung. Das ist das Gleichnis vom Sauerteig. Wenn wir das lesen, denken wir zunächst gar nicht daran, dass das vom Heiligen Geist handeln könnte. Lesen wir Lukas 13, Verse 20 und 21. Und abermals sprach er: Wem soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es ist einem Sauerteig gleich, welchen ein Weib nahm und vermengte ihn unter 3 Scheffel Mehl, bis dass es ganz durchsäuert ward. Sauerteig wird beim Backen verschiedener Brotsorten verwendet. Wenn er in das Mehl gegeben wird, ruft er einen Gärungsprozess hervor, der zur Lockerung des Teiges führt, und dadurch soll das Brot für den menschlichen Geschmack angenehm gemacht werden. Jesus will uns mit diesem Bild bestimmte Prinzipien des Reiches Gottes deutlich machen. Es geht um einen großartigen Prozess, der ganz klein anfängt, aber am Schluss alles durchdringt, bis dass es ganz durchsäuert ward. Jesus will anstelle des Egoismus sein Leben der selbstlosen Liebe in uns gestalten. Darum geht es. Die verändernde Kraft Gottes ist der Heilige Geist. Denn Jesus sagt Folgendes in Lukas 17, Vers 20 und 21. Dort zeigt er uns, wie der Heilige Geist wirkt. Lukas 17, 20 und 21. Da aber gefragt ward von den Pharisäern, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es mit Augen sehen kann. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes war damals unter ihnen in der Person Jesu. Und für uns geht es heute um das Reich Gottes, in dem Jesus in uns lebt. Und erst ab seiner Wiederkunft geht es um das sichtbare Reich Gottes. Nun, Jesus hat hier 3 wichtige Erkenntnisse vermittelt über unsere Charakterveränderung. Die erste Erkenntnis ist die: Der Sauerteig wirkt ganz still. Die Bibel zeigt uns verschiedene Menschen, wenn sie den Heiligen Geist empfangen haben, da war es mit sichtbaren oder hörbaren Umständen verbunden. Aber unsere Charakterveränderung geht in aller Stille unmerklich vorwärts. Es handelt sich hier um eine innere Kraft, die alles durchdringen und regelrecht umwandeln kann. Auf diese Weise will Gott unseren Charakter positiv verändern. Wir merken dieses Wirken nicht, wir können es nicht messen. Aber auf einmal stellen wir fest, es hat sich was geändert. Und das ist, was Gott will. E.G. White sagt hierzu: Der im Mehl verborgene Sauerteig wirkt unsichtbar, und durchsäuert alles. Genauso unmerklich, still und stetig will der Heilige Geist in unserem Leben wirken. Unter seinem Einfluss werden die natürlichen Neigungen gemildert und bezwungen. Außerdem werden neue Gedanken, neue Empfindungen und neue Beweggründe eingepflanzt. Unsere Geisteskräfte werden in ganz neue Bahnen gelenkt. Das Gewissen wacht auf. Uns werden Charakterkräfte verliehen, die uns befähigen, Gott in rechter Weise und treu zu dienen. Warum verändert Gott uns so still, so unmerklich? Ist es deswegen, weil es stille Zeit braucht, wie das Wiedererwachen der Natur? Ist es darum, weil Pflanzen, die stark werden wie eine Eiche, langsam wächst? Ist es darum, dass Gott hiermit prüft, ob wir wirklich ein Verlangen nach dem Heiligen Geist haben? Prüft er unser Vertrauen, unser Glauben? Ich habe keine Antwort auf diese Frage. Aber Gott wirkt in unserer Charakterveränderung still. Die nächste Lehre, die uns Jesus hier vermittelt, ist die, die unseren Charakter verändernde Kraft kommt von außen in unser Leben hinein. Wir selbst haben keine Kraft, unseren Charakter umzubilden. E.G. White sagt dazu, der Mensch kann sich trotz großer Willensanstrengung nicht selbst umbilden. Dazu reicht seine Kraft nicht. Bevor das Mehl sich in der gewünschten Weise innerlich verändern kann, muss Sauerteig hinzugefügt werden. Also etwas, das völlig von außerhalb kommt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Jesus zeigt hier, dass wir für unsere charakterliche Veränderung eine Kraft benötigen, die wir selbst nicht haben, die von außen kommt. Und ich denke, hier können wir auch an das Wort Jesu denken. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Dieser wichtige Hinweis, wir brauchen zur Kraft, zur Charakterveränderung seine Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, der steht im direkten Widerspruch zu all dem, was die Menschen lehren. Ob New Age, verschiedene Richtungen der Pädagogik, Humanismus, alle lehren, dass die Kraft in uns ist und dass sie nur auf diese oder jene Weise entwickelt und geweckt werden muss. Häufig hören wir in unserer Zeit das Wort Selbstverwirklichung. Der Apostel Paulus sagt über sich, und das gilt für jeden von uns, in mir wohnt nichts Gutes. Was ist, wenn wir das verwirklichen? Dann sind die Ergebnisse so, wie wir es in 2. Timotheus 3 vorfinden. In der letzten Zeit werden gräuliche Zeiten sein. Und dann kommt eine lange Aufzählung über alle verschiedenen Formen von Egoismus. Ja, es geht für uns nicht um Selbstverwirklichung. Es geht um Christusverwirklichung. Das wird unsere zweite Nachmittagsstunde sein. Christus in mir. Ich denke, das ist ein weiterer wichtiger Grund, warum Jesus so eindringlich uns eingeladen hat, um den Heiligen Geist zu bitten. Weil er weiß, wir können keine Veränderung unseres Charakters erleben, ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn ich denke, was Jesus uns durch den Heiligen Geist schenken will, dann kann ich das nur vergleichen, wie wenn wir jeden Morgen von ihm eine Umarmung empfangen. So wie ein Ehepaar sich durch Kuss und Umarmung begrüßt, so will Gott uns umarmen jeden Morgen. E.G. Weitz sagt noch zu diesem Gleichnis: Alle Erziehung und Bildung, die die Welt vermitteln kann, vermag nicht, ein heruntergekommenes Kind der Sünde in ein Kind des Himmels umzugestalten. Die erneuernde Kraft muss von Gott kommen. Nur der Heilige Geist kann eine derartige Wandlung erzielen. Jeder, der gerettet werden will, er sei hoch oder niedrig, reich oder arm, muss sich dem Wirken dieser Macht unterordnen. Sir Winston Churchill, der Premierminister Großbritanniens während des Zweiten Weltkriegs, soll gesagt haben: Wir haben alle Dinge in den Griff bekommen, mit einer Ausnahme, den Menschen. Ich denke, er hat recht gehabt. Er hat bemerkt, dass der Mensch trotz aller Maßnahmen nicht verändert wird. Wir brauchen die Kraft Gottes zu unserer Veränderung. Denken wir dabei aber auch daran, dass das Wort Gottes ein klares Gesetz offenbart: Der innere Mensch wird erneuert von Tag zu Tag. Wir brauchen jeden Tag die Kraft Gottes. 2. Korinther 4, Vers 16. Und ich denke, die beste Zeit ist der Morgen, denn dann kann Gott uns noch für den ganzen Tag befähigen. Die dritte Lehre, die Jesus uns im Gleichnis vom Sauerteig über den Heiligen Geist vermittelt, ist die: Er beginnt sein Wirken an unserem Herzen und nicht außen. E.G. Weitz sagt: Wenn der Sauerteig ins Mehl gemischt ist, wirkt er von innen nach außen. So ändert auch die Gnade Gottes unseren Lebenswandel, indem sie das Herz erneuert. Eine nur äußerliche Wandlung genügt nicht, um mit Gott ins Reine zu kommen. Viele versuchen, sich durch das Ablegen dieser oder jener schlechten Gewohnheit zu ändern und hoffen, so Christen zu werden. Indes, sie fangen es falsch an. Wir müssen mit dem Herzen beginnen. Sich zu Glaubenslehren zu bekennen oder aber die Wahrheit ins Herz aufgenommen zu haben, das sind zwei grundverschiedene Dinge. Die bloße Kenntnis der Wahrheit genügt nicht. Wir können sie besitzen, ohne dass sich die Hauptrichtung unserer Gedanken ändert. Das Herz muss bekehrt und geheiligt sein. Wer die Gebote aus Pflichtgefühl zu halten versucht, weil man es eben von ihm verlangt oder erwartet, wird nie die Freude erfahren, die der Gehorsam in sich birgt, denn in Wirklichkeit gehorcht er gar nicht. Solange wir die Forderungen Gottes als eine Last ansehen, weil sie unseren menschlichen Neigungen zuwiderlaufen, so lange führen wir kein christliches Leben. Wahrer Gehorsam kommt von innen. Ralf Luther hat gesagt: Jesus lehnt es mit gewaltigen Worten ab, eine rein innerlich religiöse Haltung, die das praktische Leben an der Wurzel unverändert lässt, als Glauben anzuerkennen. Im Leben Jesu steht noch: Der Heilige Geist ist der Atem des geistlichen Lebens in uns. Die Erfüllung mit dem göttlichen Geist ist die Erfüllung mit dem Leben Christi. Der Geist durchdringt den Empfänger mit den Eigenschaften Christi. Nur wer auf diese Weise von Gott unterwiesen ist, wer die nach innen gerichtete Wirksamkeit des Geistes spürt und wem sich das Christusähnliche Leben offenbart, der kann als Bevollmächtigter der Gemeinde dienen. Wir fassen diesen Punkt zusammen. Drei Dinge lehrt Jesus im Gleichnis vom Sauerteig. Erstens, die Charakterveränderung geht ganz still vor sich. Zweitens, die Kraft zur Charakterveränderung kommt von außen. Es ist der Heilige Geist. Und drittens, der Heilige Geist fängt beim Herzen an zu wirken und nicht bei Äußerlichkeiten. Ja, ich möchte nochmal darauf hinweisen, was Jesus auch der Endzeitgemeinde aus der Herrlichkeit des Himmels als letztes gesagt hat: Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus ruft uns auf den Heiligen Geist zu hören. Ob er wohl auch dich und mich verändern kann? Mancher hat hier vielleicht seine Zweifel und denkt, er wäre zu schlechtes Material, aber kann ein großer Künstler auch auf schwachem Material ein gutes Gemälde malen? Ist das Entscheidende das Material oder der Künstler? Geschwister, lasst uns unser Leben in die Hände Jesu geben und er kann Großartiges aus unserem Leben machen. Eine Lehrerin aus Österreich hat auf einer Freizeit Folgendes erzählt. Sie hat im Oktober oder November 2012 diese Broschüre bekommen und hat sie in kürzester Frist durchgelesen. Schon während des Lesens machte ich mehr Erfahrungen mit Gott als je zuvor, und das faszinierte und ermutigte mich. Im Anhang der Lektüre fand ich abschließend folgenden Hinweis: Pädagogische Forschung hat gezeigt, dass es nötig ist, ein solch entscheidendes Thema für unser Leben 6 bis 10 Mal zu lesen oder zu hören, ehe man es gründlich begriffen hat. Die mutmachenden Worte ließen mich nicht mehr los. Probiere es wenigstens einmal aus. Das Ergebnis wird dich überzeugen. Sie sagt, und ich habe es dann schriftlich von ihr erbeten, ihr könnt es im Missionsbrief nachlesen: Das wollte ich erleben. Und schon beim 3. Mal ergriff es mich und ich verspürte eine große Liebe für unseren Erlöser, nach der ich mich mein Leben lang gesehnt hatte. Ich las es 6 Mal hintereinander innerhalb von 2 Monaten und das Ergebnis war es wert. Es war, als könnte ich nachempfinden, wie es sein muss, wenn Jesus sich uns nähert und wir ihm in seine reinen, gütigen und liebevollen Augen schauen können. Diese Freude für unseren Heiland wollte ich von da an nicht mehr missen. Beim Aufwachen sehnte ich mich schon nach der Morgenandacht, um endlich wieder Gemeinschaft mit Gott zu erleben und untertags betete ich still, dass der Heilige Geist meine Gedanken bei Gesprächen, beim Vorleben, Unterrichten und Vermitteln unterstützen möge. Wenn ein Kind nach Aufmerksamkeit hungerte und sich entsprechend benahm, schenkte Gott die Kraft und Weisheit zu handeln. Die Arbeitstage sind seitdem erfüllt von der Anwesenheit des Schöpfers. Er hilft mir buchstäblich im Alltag. Seitdem bete ich täglich morgens und zwischendurch um Erfüllung durch den Heiligen Geist. Es ist, als wäre man dem Himmel näher gekommen und hätte geschmeckt, wie schön es dort sein wird. Während des Lesens der Broschüre kam mir der Gedanke, dass auch meine Schüler an der Schule an dieser Erfahrung teilhaben sollten. Und jetzt hört mal zu, ihr jungen Mädchen. Jetzt kommt was von einem Schüler. Die Lehrerin sagt, ich unterrichte die 10- bis 15-Jährigen an unserer adventistischen Schule in Lustenau in Österreich. Ich betete jetzt um geführte Gelegenheiten. Eine meiner schönsten Erfahrungen, wie der Heilige Geist an jungen Herzen wirkt, kam bald darauf. Ein Jahr vorher hatte sie in ihrer Klasse einen neuen Schüler bekommen, einen starken, kräftigen jungen Burschen. Was bei der Aufnahme nicht verschwiegen worden war, war, dass er rausgeflogen war in seiner vorhergehenden Schule. Dieser Junge hat die Eigenschaft gehabt, wenn ihm was nicht gepasst hat, hat er sofort zugeschlagen. Der Friede war weg in dieser Klasse. Es gab 4-5 Mal die Woche Schlägereien, dass die Fetzen geflogen sind. Niemand konnte ihm helfen. Er hat sich selbst bemüht. Er war ein Prediger-Sohn, er war willig und wollte. Es wurde zeitweise besser. Aber nie gut genug. Und dann, ein Jahr später, als er 14 war, kam dieses Erlebnis der Lehrerin, dass sie jetzt jeden Tag um den Heiligen Geist betete. Und sie betete, dass sie doch mit diesem Jungen sprechen kann. Und es gab die Gelegenheit. Und dann fragte sie ihn, ob er schon mal daran gedacht hat, dass der Heilige Geist ihm helfen könnte. Nein, sagte er. Sie sagte, ich hätte auch was zum Lesen für dich darüber. Aber sie gab es ihm nicht sofort, sie wollte, dass er es selber verlangt. Nach 2 Tagen hat er es verlangt und dann hat sie ihm die Broschüre gegeben, dem 14-jährigen Jungen. Und das war an einem Freitag. Und am Sabbat, sagte er in der Gemeinde, hat schon die ersten 2 Kapitel gelesen. Und er sagte, er will genau das machen, was es im Heft heißt, 6 bis 10 Mal lesen. Seitdem hat sich viel verändert. Seit Dezember 2012, wo er die Broschüre bekommen hat, hat er nie mehr geschlagen. Die er vorher geschlagen hat, sind seine Freunde geworden. Er ist höflich und zuvorkommend geworden. In seinem Wesen ist eine gewisse Art von Ruhe eingekehrt. Ja, die Lehrerin sagt zum Schluss ihres Berichtes, ich habe mir immer gedacht, dass ich schon fertig werde mit einem Kind und es zur Einsicht bringen kann. Geduld, Zuwendung und ewige Gespräche würden es schon machen, aber das funktionierte einfach nicht dauerhaft. Da hat Gott eingreifen müssen und mich gelehrt, dass es sein Geist ist, der auch das Unmögliche möglich macht. Wenn dieser Junge Inzwischen hat er Taufunterricht erbeten und ist getauft worden. Wenn dieser Junge eines Tages im Himmel ist, dann weiß ich, dass es Gott zu Wege gebracht hat. Als ich mit meiner Weisheit am Ende war und endlich begriffen habe, dass nicht ich ihn lenken kann, hat Gott radikal angefangen, an ihm zu arbeiten. Es macht mir Mut zu sehen, dass es bei Gott keine hoffnungslosen Fälle gibt. Gott kann und will jeden von uns verändern. Und das wird für uns große Freude sein, zu erleben, wie Gott aus uns neue Menschen macht. Gott schenke uns allen Gnade, dass wir beachten, wie wichtig es ist, Jesus, für Jesus, dass wir um den Heiligen Geist bitten. Gott schenke, dass wir es jeden Tag tun. Amen.